Hat irgendjemand zum Anfang eine schöne Geschichte, irgendwas, was ihr mal erlebt habt, so in diesem Heilungsbereich oder generell im Übernatürlichen, was ihr gerne mal uns erzählen würdet, um uns alle aufzubauen? Dann könntest du jetzt nach vorne kommen und uns nicht berauben. Magst du nach vorne kommen, dann hört man dich besser. Oh, zwei. Ja, gut.
Eins liegt schon ganz lange zurück, sage ich mal. Muss ich rechnen, 22 Jahre. Aber es beeindruckt uns immer wieder. Und es betrifft doch nicht mich, sondern eins unserer Kinder. Wo mich die Kindergärtnerin eines Tages angerufen hat, du komm doch mal, und eine Kinderpsychologin ist da und hat eine Schwerhörigkeit festgestellt, und jeder hat zu uns gesagt, so, der war fünf, der Junge, ach, der will nur nicht und das kommt schon noch und du musst mal locken, und dann, naja, wir hatten nicht nur ein Kind, sondern mehrere, auch schon zu der Zeit, und irgendwie, ja, und die Kinderpsychologin hat uns dann überwiesen und zum HNO-Arzt. Und der hat wirklich nicht gehört. Ganz, also eigentlich so gut wie nichts. Konnte dementsprechend schlecht sprechen. Und wir haben irgendwann mal immer wieder auch so Bilder, aber auch vor nicht ganz so langer Zeit, sah ein bisschen drollig aus, sage ich mal. Das haben wir jetzt gerade so im Nachgang immer wieder festgestellt. So, ja, ich sag mal, vielleicht ein bisschen bedeppert. Und das Faszinierende war, Freunde aus Hamburg kamen, das war damals noch DDR, und waren eigentlich bei einer anderen Veranstaltung, und ja, ach Mensch, klar, wir kommen zum Mittag zu euch, und kamen dann so ins Gespräch, auf dieses Kind zu sprechen, und Mensch, kommt, lasst uns zusammen beten. Wir haben dann zu viert für unseren Sohn gebetet, und Uhrentest, hörst du das? Nein. Und danach auch nicht. Und ich bin dann zu diesem, ich sag mal, so, es war so eine Art Seminar, gefahren, und Abend war Lobpreisgottesdienst in Röxe, und dann kam Rolf mit den Restkindern, die durften zu diesen Lobpreisgottesdiensten mit. Und dann hat Rolf mir erzählt, und das berührt mich heute noch, Nachmittag sagte das Kind, Vati, was ist denn da so laut? Was ist wie? Und wenn der Wind günstig kam, kommt von Eichstätt zu uns rüber das Geräusch von der Eisenbahn. Ach, das ist die Eisenbahn. Rolf erstmal ticker, ticker. Wie? Für uns war das Geräusch völlig normal, aber für ihn nicht. Das hast du jetzt gehört, ja. Uhr, ja. Dann sitzen wir im Gottesdienst, und ich wusste von der ganzen Geschichte ja noch nichts. Und unser Sohn sagt, warum spricht denn der so laut? Wochen vorher, wir hatten so ein Dorffest, es ist 1. Mai, da lag er auf der Erde vor diesen großen Boxen. Wir haben uns fast geschämt, oder Rolf sagte so für sich, also sagte so, ich habe mich richtig geschämt für ihn. Er hat es nicht gehört, er lag mit dem Ohr vor der Box, weil er es nicht verstanden hat. So auf diesem Dorffest, das war zu Hubel, nur wir haben uns geschämt, andere haben das wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Und dann sagt der Junge mit seinen 5 Jahren oder 6, 5, glaube ich, war er. Er wurde dann erst 6. Warum spricht denn der da vorne so laut? In dem erzählt mir Rolf das so in Kurzform. 2 Tage später vielleicht, was weiß ich, im Dorf laufen die Kinder so und spielen. Und ich rufe unser, alles was Steger ist, bitte nach Hause. Wir wollten Armut essen. Da sagt so ein alter Mann zu mir, kommt auf mich zu. Der tappelte da so über die Dorfstraße. Ach, wer ist denn der Lütte da? Ich sage, das ist doch unser Kleiner. Ach, verstehe ja nichts für ungut. Ich will ihn ja jetzt nicht zu nahe treten. Der sieht ja auf einmal so intelligent aus. Und das war die Spitze für uns von Heilung. Man hat dem Kind im Gesicht eine Veränderung angesehen, weil da ist Heilung passiert. Und der HNO-Arzt konnte nachher nur noch bestätigen, dass alles in Ordnung war. Und das war so 1 Jahr vor der Schule. Und er konnte ganz normal eingeschult werden. Ja, mittlerweile ist er 28, 29.
Yeah. Dankeschön.
Ja, die meisten, die kennen mich, einige nicht, aber jo, ich bin jetzt schon über 1 Jahr in der Vineyard-Gemeinde und muss sagen, ich fühle mich hier super, und ja, die meisten wissen das, dass mein Bein 23 Jahre lang 3 Zentimeter kürzer war. Und ich weiß nicht, vor 8 Wochen war die letzte Messung von der Ärztin, dass mein Bein jetzt nur noch 1,5 Zentimeter kürzer ist. Und ich brauche vielleicht bloß noch 1 Zentimeter runter machen lassen. Also mein Bein wächst weiter und ich danke den Herren dafür.
Schön. Ach, cool. Also es ist immer, ich mache das immer irgendwie bei Heilungsseminaren und es kommt immer richtig gute Geschichten dabei rum. Also herrlich. Wir werden nachher, also wenn ich hier durch bin, sind ja bloß noch 3 Punkte, machen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Fragerunde auch. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass solche Sachen keine Fragen aufwerfen und dann können wir da noch mal ein bisschen ins Gespräch kommen. Also wenn ihr noch was habt, dann geht auf keinen Fall mit Fragen nach Hause, sondern stellt das nachher. Vielleicht könnt ihr es ja jetzt schon mal aufschreiben und dann werde ich dran denken. Also wenn ihr mich erinnert, werde ich dran denken und wie auch immer. Also wir machen Fragen. Es gibt Krankheiten, die kommen von seelischen Ursachen her. Das scheint mir so in der Medizin noch was relativ Neues zu sein, so die Erforschung von sogenannten psychosomatischen Erkrankungen. Also es taucht im Grunde genommen so ungefähr seit dem Ersten Weltkrieg auf, wo halt massenhaft Soldaten, die in den Schützengräben gewesen sind, aus dem Krieg nach Hause gekommen sind und ohne irgendwelche organischen Ursachen zu haben, Ausfälle hatten. Also ganz berühmt ist Frontblindheit, also Leute, die wirklich buchstäblich nicht mehr sehen konnten, obwohl irgendwie der ganze Augenapparat und alles, was da so verdrahtet ist, ganz normal funktioniert hat und trotzdem konnten sie halt buchstäblich nicht sehen. Oder das berühmte Frontzittern, dass Leute dann einfach Soldaten gezittert haben und das Zittern auch nicht abstellen konnten und es sind keine organischen Ursachen dafür gefunden worden. So damals im Krieg ist man damit noch sehr brachial umgegangen und hat es mit Elektroschocktherapie und sonstigen Fiesigkeiten ausprobiert, aber es hat nicht zur Heilung geführt und dann hat man nach und nach angefangen, das zu erforschen und hat halt sehr schnell festgestellt, dass traumatische Umstände wie eben Krieg dazu führen können, dass Leute körperlich krank werden. Und jetzt ist sicherlich Krieg nicht das größte Problem, das wir haben. Also in Deutschland gibt es ja zum Glück schon sehr lange keinen mehr. Aber ich meine doch irgendwie, dass viele von den gerade Jugendlichen in unseren Gemeinden unter Umständen aufwachsen, die mindestens genauso traumatisierend sein können, wie Fronteinsätze das sind. Also wir haben gestern Abend ein bisschen geredet, da irgendwie was so im Club Eckstein ist und was so in der ganzen Gegend hier an Schwierigkeiten da ist. Und es ist also wirklich so, wie viele Jugendliche wachsen unter so traumatischen Umständen auf, dass man eigentlich damit rechnen kann, dass es auch zu körperlichen Krankheiten führt. Also viele sind so stark traumatisiert irgendwie durch ihre Herkunftsfamilie, durch Missbrauch auf allen Ebenen oder Schwierigkeiten in der Schule oder irgendwie den ewig betrunkenen Vater und also all diese ganzen Widrigkeiten, die man haben kann, dass es eigentlich normal ist, wenn das sich auch körperlich teilweise niederschlägt. Und in so einem Fall hilft natürlich Seelsorge. Das ist dann wahrscheinlich nicht, dass es schnell gehen wird, sondern man muss sich mit den Menschen wirklich auseinandersetzen, muss da an die Ursachen drangehen, zusammen mit dem Heiligen Geist und einer guten Portion Psychologie, die man vielleicht durch Ausbildung mitbringt, einfach mal gucken, was ist schiefgelaufen, wo sind diese Menschen traumatisiert worden, wo sind große Verletzungen der Seele und halt einfach wieder dafür beten, dass Jesus innere Heilung schenkt, aber auch irgendwie durch den ganzen Prozess durchgehen. Das kann teilweise über Jahre gehen, wenn man so eine ganze Prägung austauschen muss und Menschen da zur geistlichen Gesundung helfen will. Aber dann wird wahrscheinlich auch diese körperlichen Symptome, die sie vielleicht mitbringen werden, verschwinden, wenn die seelischen Sachen geheilt werden. Und ich meine irgendwie, dass das ein sehr, sehr großer und sehr wichtiger Auftrag der Gemeinde ist, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass ungefähr jeder mit einem kleinen Schaden mindestens lebt. Also da kann sich keiner von freimachen. Und es gibt ja irgendwie manchmal so diese Denke, so, nee, ich gehe irgendwie nicht zum Seelenklempner und ich gehe auch nicht zum Seelsorger, irgendwie, weil das ja total peinlich ist. Und da möchte ich mal sagen, das ist völliger Unsinn, das ist gar nicht peinlich. Also ich meine, dass das jeder irgendwie mal machen sollte, wenigstens mal so seine Vergangenheit durchleuchten und mal gucken, ob da nicht irgendwas ist. Und ich bin selber auch regelmäßig in Seelsorge, also tatsächlich bin ich, glaube ich, ja, nicht meistens, aber schon irgendwie ziemlich oft. Derzeit habe ich auch schon wieder einen Seelsorger, weil ich auch so merke, dass noch so ein paar innere Blockaden da sind und dass ich in manchen Bereichen nicht hinkriege, Jesus richtig nachzufolgen, oder dass ich oft im Lobpreis das merke, wie das Gott mir so ein Stück an mich drankommt, aber es gibt immer noch so unerfüllte Teile in mir und ich möchte einfach wissen, wo das herkommt und möchte das irgendwie unter die Füße kriegen. Also Seelsorge ist überhaupt nichts Peinliches, sondern ist etwas, was richtig, richtig gut ist und sollte eigentlich jeder mal machen, einfach weil es dir hilft, Jesus nachzufolgen und weil es dir helfen kann, einfach Blockaden loszuwerden und Schwierigkeiten, die du in deinem Leben hast, zu überwinden. Also ganz unabhängig davon, ob man jetzt körperliche Symptome hat oder nicht, es ist einfach eine Sache, die richtig gut tut. Ich bin in dem Bereich nicht gerade der absolute Experte. Also ich bin einer der wenigen Pastoren, die überhaupt keine Seelsorge machen, weil ich einfach nichts davon verstehe und auch ein sehr ungeduldiger Typ bin und überhaupt auch eher vielleicht so ein bisschen unpersönlich bin. Also ich mag viele Leute irgendwie vor mir haben und ein Mikro in der Hand, das ist richtig gut. Aber wenn es darum geht, dass ich mir Namen merken soll und Geburtstage und mich also richtig da mit Leuten intensiv auseinandersetzen soll, dann funktioniert das meistens nicht ganz so gut und ich überlasse das lieber Experten, die ich zum Glück dann auch in der Gemeinde habe oder anderen Seelsorgediensten, die so drumherum sind. Aber auf jeden Fall stehe ich dafür, dass Seelsorge echt was total Wichtiges ist und gerade auch im Heilungsdienst. Wenn ich das merke, wie das eine Person, für die ich bete, ein seelsorgerliches Problem hat, dann versuche ich auch immer, die zu überweisen und ihr das auch zu sagen, dass es wahrscheinlich jetzt nicht sofort weggehen wird, und sucht immer jemand, der richtig mit dir redet und intensiv mit dir arbeitet, damit das auch wirklich passiert. Und gerade ist das ja so im Bereich von Suchtsachen, ist das ja fast immer so, dass irgendwelche Sachen kompensiert werden. Also niemand trinkt sich aus Spaß zu Tode und die meisten Raucher haben auch überhaupt keine Lust zu rauchen. Also es gibt ganz wenige Leute, die sagen, ich rauche wirklich total gern und möchte es gar nicht aufhören. Und meistens ist es halt wirklich irgendwie eine Krücke für irgendetwas. Und dann reicht es in der Regel nicht einfach nur dafür zu beten, dass jemand frei wird, obwohl wir das natürlich auch machen sollen. Aber meistens wird es dann auch nötig sein, sich mal mit Gründen auseinanderzusetzen. Und je mehr innere Veränderung da ist, umso leichter wird es dann auch sein, diese Sachen irgendwann aufzuhören. Und das ist eigentlich bei fast allem, was so mit zwanghaftem Verhalten zu tun hat oder irgendwelchen Ego-Problemen oder was auch immer das ist, also dass Seelsorge wirklich richtig hilft. Und deswegen finde ich es gut, wenn der Heilungsdienst mit einem Seelsorgedienst zusammenarbeitet und wenn wir auch nicht alles können müssen und eben auch mal weiter überweisen können an Menschen, die das besser können und Leuten da eben besser helfen können. Ein ganz wichtiger Punkt dabei, über den Jesus auch oft geredet hat, ist Vergebung. Dass also Vergebung tatsächlich eine Sache ist oder Unvergebenheit echt eine Sache ist, wenn du immer Groll gegen jemanden hast und über Jahre es nicht unter die Füße kriegst, dass irgendjemand dich verletzt hat. Und gerade wenn das auch aus der Kindheit kommt und du deinen Eltern etwas nachträgst, dann ist es eigentlich klar irgendwie, dass es was mit deinem Leben macht und dass es dich verbittert. Und es ist eigentlich auch damit zu rechnen, dass das irgendwann auch mal körperliche Auswirkungen hat, sei das jetzt irgendwie in Form von irgendwelchen Schlappheiten oder Kreislaufproblemen oder sonst was. Also wenn das über Jahre ist, dann wird sich das normalerweise auch körperlich irgendwann niederschlagen. Und es hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht, wer von wem das Zitat ist, aber hat mal jemand gesagt, dass Unvergebenheit so ist, als ob du selber Gift trinkst und erwartest, dass der andere daran stirbt. Und das ist tatsächlich so. Der andere merkt das unter Umständen gar nicht. Dem geht das irgendwie überall vorbei. Und du bist irgendwie aber derjenige, der völlig verletzt ist davon und den es kaputt macht. Und deswegen ist das so wichtig, irgendwie wenigstens mal Vergebung auszusprechen und dafür irgendwie zu beten, wie dass das Gefühlsmäßige nachkommt und Jesus zu bitten, irgendwie, dass du wirklich in einen tiefen Vergebungsprozess reinkommst und Sachen hinter dir lassen kannst. Und das heißt dann natürlich nicht, dass du die Erinnerung daran verlierst, aber Gott kann es machen, dass du eine Erinnerung an etwas, was für dich völlig traumatisch ist, anders bewerten kannst. Und dass du nicht mehr darunter leidest, du kannst dich immer noch daran erinnern, das ist immer noch Teil deiner Biografie, aber es macht dich selber nicht mehr kaputt. Und wenn ich das anspreche, dann nimm dir vielleicht mal Zeit irgendwann so im Laufe des Seminars irgendwie und bete mal irgendwie mit, red einfach mal mit Jesus darüber und sag, hier, da sind so Sachen, die haben mich echt verletzt irgendwie und da leide ich immer noch drunter. Und sprich mal Vergebung aus und bitte einfach mal Gott, dass er innere Verletzungen heilt. Und ich denke, du wirst merken, wie das dir mit der Zeit besser gehen wird, wenn da einfach mal Luft dran gekommen ist und wenn Vergebung da reinkommt. Also ganz wichtiges Ding. Das fünfte, ganz unspektakulär, es gibt Heilung, und damit sind wir jetzt eigentlich so von den Ursachen weg. Es gibt Heilung, die passiert durch Ärzte. Und was hat das mit dem Heilungsseminar zu tun? Extrem viel. Ich mag überhaupt nicht so diese überspannten Theologien, wo man dann sagt, es darf nur durch Gott kommen. Heilung ist nicht wirklich Heilung, wenn das nicht irgendwie übernatürlich ist. Also ist totaler Unsinn. Und es gibt zum Glück auch eigentlich so in der Literatur irgendwie ganz, ganz wenig Leute, die gesagt haben, dass du entweder an Heilung glaubst oder zum Arzt gehst. Es gibt so ein paar von den ganz großen Heilungspionieren, die sind selber nicht zum Arzt gegangen und ihre Familie auch nicht. Und das hat auch super bei denen funktioniert. Aber ich habe, glaube ich, also unter den ganzen Hunderten von Predigten, die ich gehört und gelesen habe, habe ich eine einzige Predigt gefunden von Smith Wigglesworth, so einem englischen Heilungsmenschen, der gesagt hat, du kannst nicht beides haben. Entweder glaubst du für Heilung oder du gehst zum Arzt. Und das scheint bei ihm auch ein Ausrutscher gewesen zu sein, denn sonst hat er das auch nicht gesagt. Also bitte schminkt euch das wirklich ab, irgendwie, dass man nur das eine oder das andere haben kann. Selbstverständlich gehen wir zum Arzt. Es geht darum, gesund zu werden und nicht irgendwie darum, übernatürlich gesund zu werden. Und wenn das aus irgendeinem Grund mit Gebet und Glauben und all diesen Sachen nicht funktioniert, dann ist es ja super, dass es Ärzte gibt. Also so dieses übersteigerte Maß irgendwie an Glaubensfähigkeit, dass manche Leute sich so zutrauen, dass da möglicherweise noch dazu führt, irgendwie, dass man beim Versuch durch Glauben geheilt zu werden stirbt an einer Krankheit, die eigentlich total leicht therapierbar gewesen wäre. All das ist totaler Unsinn. Das darf nicht passieren. Und deswegen sage ich das in jedem Heilungsseminar. Also bitte, egal wie viel ihr glaubt, geht auch zum Arzt. Also ich gehe auch manchmal zum Arzt. Ich hasse Ärzte. Klar, ich bin Mann. Männer gehen nicht zu Ärzten. Jedenfalls nicht, solange das irgendwie noch geht. Aber trotzdem, wenn es nicht mehr geht, dann gehe ich auch tatsächlich zum Arzt und ich nehme auch Medikamente und das ist auch irgendwie vollkommen in Ordnung. Das ist kein Widerspruch zum Heilungsglauben, sondern es kann beides zusammengehören. Und wenn da Leute irgendwelche Inkonsistenzen raus zusammenbasteln und sagen, ja, das kann doch nicht sein, wie dass du hier gleichzeitig betest und zum Arzt gehst, dann hört nicht darauf, das ist totaler Quatsch. Also ich finde eher irgendwie manchmal, dass so die Inkonsistenz bei anderen Leuten ist, die sagen, dass Krankheit irgendwie von Gott kommt und dass Gott ihnen durch Krankheit irgendetwas zeigen will. Und wenn diese Leute dann zum Arzt gehen, um die gottgegebene Krankheit wegzukriegen, also das finde ich komisch, das kann eigentlich nicht sein. Also wenn ich sage, dass es von Gott kommt, dann möchte ich doch lieber so lange wie möglich drin bleiben, als davon geheilt zu werden. Aber jetzt bei uns, die wir an Heilung glauben und an Gesundheit hochhalten, ist es etwas völlig Logisches, dass wir aus allen Quellen schöpfen und dass wir nicht irgendwie eine Quelle beiseite lassen. Und daraus leite ich einen guten Tipp für euch ab, nämlich empfehlt niemals irgendeinem Kranken, seine Medikamente wegzuschmeißen. Das gibt es manchmal, aber das ist sowas von saugefährlich. Also wenn jemand Medikamente nimmt, dann soll er sie bitte nur absetzen, so mit ärztlichen Gründen dafür. Also soll sich dann auch tatsächlich vom Arzt seine Heilung bestätigen lassen. Und wenn der Arzt dann sagt, hör auf, Medikamente zu nehmen, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn wir von jemandem verlangen, als Zeichen seines Glaubens seine Pillendose wegzuwerfen, also dann ist das echt richtig fahrlässig, ist grob fahrlässig. Also wir arbeiten mit Ärzten zusammen und wir arbeiten nicht gegen Ärzte. Und das wäre auch echt so ein Albtraum. Ne? Ich meine, stell dir vor, irgendwie du sagst das jemandem und das funktioniert nicht und der wird dann noch kränker davon oder stirbt sogar daran. Das wäre eine absolute Katastrophe. Das darf nicht passieren. Also ich meine auch, das muss eigentlich in jeden Heilungsgottesdienst rein, dafür, dass wir keine Glaubensakrobatik lehren und dass man bitte nicht irgendwas wegschmeißt und dass wir nicht irgendwie gegen ärztlichen Rat handeln, weil das immer mal passieren kann, dass man aus so einer gehypten Stimmung heraus komische Dinge macht und das sollte eigentlich nicht passieren. Ich meine, das würde doch den Heilungsdienst sowas von in Verruf bringen, wenn das hier irgendwie in Stendal bekannt wäre. In der Vineyard wird gelehrt, dass man keine Medikamente mehr nehmen darf oder so. Also absolute Katastrophe, das darf nicht sein. Übrigens selbst Kenneth Hagin, der ja sehr stark war irgendwie in dieser ganzen Heilungssache und in der Glaubenssache, der hat manchmal Leute zum Arzt geschickt. Gibt sogar so eine Geschichte, wo er einen Eindruck hatte, wo Gott ihm gesagt hat, ruf sofort XY an und sag ihm, er soll sofort zum Arzt gehen. Hat er dann gemacht und er ist sofort zum Arzt gegangen und das hat sein Leben gerettet. Also kann auch tatsächlich sein, dass Gott mal direkt sagt, geh zum Arzt und das ist eine richtig, richtig gute Sache. Heilung durch extrem sperriger Begriff, die Salbung. Ich habe immer noch keinen besseren Ausdruck dafür gefunden, deswegen benutze ich das. Also Salbung ist so ein komisches Charismatikerwort und ich konnte immer nichts damit anfangen. Dann habe ich es mal in der Bibel nachgeguckt und da gibt es natürlich auch eine griechische Entsprechung dazu. Aber das taucht leider auch bloß ungefähr 3 oder 4 Mal auf im Neuen Testament und da ist eigentlich immer die Rede direkt vom Heiligen Geist. Also kann man da auch nicht so richtig gut eine Theologie raus ableiten. Aber das, was ich mit Salbung meine oder unter Salbung verstehe, ist eine besondere Befähigung vom Heiligen Geist, in diesem Moment etwas zu tun. Du merkst einfach, jetzt ist gerade irgendwie Gottes Kraft da, um, keine Ahnung, Ohren zu heilen. Das ist irgendwie das, was Jesus gerade machen will. Und dann betest du dafür und du merkst vielleicht, wie eine Kraft fließt. Das merkt man ja manchmal beim Beten. Und das ist dann die Salbung, das, was irgendwie von Gott her fließt. Ich weiß, das ist immer noch irgendwie ein bisschen sperrig, aber ich glaube, ihr kriegt wahrscheinlich so die Idee. Also es ist immer irgendwie etwas, was der Heilige Geist macht. Es ist nicht etwas, was wir machen. Und es ist im Grunde genommen der Heilige Geist, aber manchmal möchte er etwas Besonderes machen. Und das würde ich dann als eine Salbung bezeichnen. Es gab mal in der Kirchengeschichte eine super spannende Zeit. Die ging ungefähr so grob von Mitte 1940 bis Mitte 1950 und war in Amerika. Da war eine riesengroße Bewegung, die nannte sich Voice of Healing, also Stimme der Heilung. Und es waren abenteuerlich viele Heilungsevangelisten unterwegs. Und jeder hatte ein Zelt, irgendwie, wo 5.000 Leute reinpassten. Manche Zelte gingen sogar bis 25.000 Leute. Und man hat überall große Gottesdienste abgehalten. Und Heilung war ganz, ganz stark im Mittelpunkt. Gott hat unheimlich viel gemacht. Und in der Konsequenz gab es auch sehr viele Bekehrungen natürlich. Also es war ein richtig guter Anstieg irgendwie auch so der Bekehrungszahlen. Und es war super übernatürlich. Und das war eigentlich alles irgendwie durch Gebet passiert. Und von Leuten, die ganz, ganz viel über die Salbung geredet haben. Und wenn ihr mal bei YouTube nachgucken wollt, kennt ihr die Älteren von euch vielleicht nicht, also YouTube ist so ein Videoportal im Internet, YouTube.com, und da kann man auch ganz viele Heilungsvideos sich angucken, also aus der Zeit ist irgendwie einiges so überliefert und das lohnt sich echt, das ist so abgefahren teilweise, was da an Übernatürlichem passiert und mich baut das immer total auf. Ich habe ein Video gesehen von einem Typen namens A.A. Allen, der damals ganz groß im Gewerbe drin war und der betete für eine Frau mit so einem Gewächs an einer Wange, also so ein Tumorgewächs und der legt ihr so die Hand auf, betet irgendwie so ein bisschen und sagt, oh, da ist es und hat es in der Hand. Voll abgefahren. Und solche Sachen halt ohne Ende, ne? Also, dass da irgendwie einer predigt und da jede Menge Bahren irgendwie so vor ihm liegen, da mit Leuten, die schon seit Jahren nicht mehr aufgestanden sind und dann zack in Jesu Namen und die stehen alle auf und so. Also, ey, totaler Wahnsinn. Hab ich voll geliebt, irgendwie mir das anzugucken. Ja, und das war halt einfach so eine Zeit, wo unglaublich viel irgendwie von Gottes Geist unterwegs war. An Deutschland ist das leider fast vorbeigegangen. Es gibt bloß eine richtig tolle Ausnahme. Das war Hermann Zeiss aus Solingen, das ist eine Nachbarstadt von Remscheid. Deswegen kenne ich den wahrscheinlich auch nur. Möchte euch auch mal ein Buch von empfehlen. Etwas sperriger Titel, das heißt Lahme tanzen unter der Kanzel. Und das ist über diesen Hermann Zeiss. Und Hermann Zeiss hat sich 1944 bekehrt. Er hat zeitlebens ein Hitlerbärtchen getragen, was ihn etwas komisch aussehen lässt. Also für unsere modernen Augen auf jeden Fall. Damals scheint das noch in Ordnung gewesen zu sein. Und er ist dann 1958 schon gestorben bei einem Verkehrsunfall und hat zwischendurch 100 Gemeinden gegründet, nämlich die Ekklesia-Gemeinden. Die gibt's, glaube ich, auch hier in der Gegend. Gibt's, meine ich, auch eine Ekklesia. Und er hatte einen riesengroßen Heilungsdienst. Er war irgendwann in den 50ern in den Niederlanden und das erste Wunder ist natürlich, dass man irgendwie als Deutscher mit dem Hitlerbärtchen in den Niederlanden zu dieser Zeit irgendwie gut aufgenommen wird. Aber es ist also tatsächlich so, dass er vor, ich glaube, 50.000 Leuten gepredigt hat in der Woche und dass alle holländischen Tageszeitungen seine Predigten abgedruckt haben. Also in jeder Zeitung, er ist mit 70 Zeitungen zurückgekommen, die haben alle die Predigt inklusive Aufruf abgedruckt und es haben sich keine Ahnung, wie viele Leute dadurch bekehrt. Also tatsächlich das Evangelium in jeden niederländischen Haushalt gekommen. Und bei ihm war es halt auch so, ne? Also ohne Ende Heilungen. Immer irgendwie Leute auf Bahren, irgendwie auf der Bühne gelegen, die irgendwann dann während des Gottesdienstes aufgestanden sind. Krücken ohne Ende weggeschmissen und also wahnsinnige Zeugnisse. Also das Buch kann ich euch echt empfehlen. Ich habe doch einige Tränen dabei vergossen, als ich mir das durchgelesen habe, weil halt sehr viele Augenzeugenberichte dabei sind und Zeitungsausschnitte, also was einfach wie so damals gelaufen ist. Und es war eben so eine Zeit, wo von Gottes übernatürlicher Kraft, von seiner Salbung einfach sehr viel da war und wo es offenbar sehr leicht gewesen ist, gerade in diesen Bereich von Heilung reinzukommen. Das Komische ist dann, dass einige von den Leuten, die da ganz groß im Geschäft waren, nachher selber an Krebs gestorben sind oder sich Sachen rausoperiert haben lassen müssen und selber nicht geheilt worden sind, wenn sie selber krank geworden sind. Und das hat mich natürlich immer so ein bisschen irritiert. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass diese übernatürlichen Befähigungen, die Gott uns gibt, in der Regel nicht für uns selber da sind, sondern für andere Leute da sind. Genauso wie, wenn ich predige, dann baut es eher euch auf als mich. Mich langweilt es eher so ein bisschen, weil ich die Sachen ja schon so oft erzählt habe. Aber es macht nichts mit meinem Glauben. Ich muss meinen Glauben genauso aufbauen wie ihr auch und Bibel lesen und meditieren und drüber nachdenken und beten. Und so die Gabe, die ich habe, nutzt mir selber relativ wenig. Und so scheint es auch bei diesen Heilungsmenschen gewesen zu sein, dass sie zwar unglaublich viel mit Gott erlebt haben, weil seine Kraft so sehr geflossen ist, aber sie auf der anderen Seite, auch wenn sie selber geheilt werden wollten, genau den Glauben wieder aufbauen mussten, den sie bei ihren Zuhörern aufgebaut haben. Und dass nicht so dieser Automatismus da war, dass wenn man selber eine Heilungsgabe hat, man selber auch dadurch geheilt wird. Und deswegen ist also diese Salbung ist eine Sache, die ist nicht hundertprozentig zuverlässig. Also wenn stark da ist, dann funktioniert das unheimlich leicht. Aber es muss ja eigentlich auch eine Möglichkeit geben, wie man geheilt werden kann, wenn gerade nichts stark da ist. Ich habe das schon mal, ich habe ein bisschen von Bill Johnson erzählt und ich habe mir war auf einer Konferenz mit ihm, auch auf einer Vineyard-Konferenz, Oktober 2007 war das. Ja, genau. Und es waren an einem Abend waren Mitte 50 Heilungen, ich denke mal so 55, 56, ich habe die genaue Zahl vergessen. Und die sind alle durch das Wort der Erkenntnis passiert, wie das ja auch im ersten Korintherbrief beschrieben ist. Wort der Erkenntnis einfach, wir haben Leute vorne gestanden und haben gesagt, ihr in dem Block ist jemand, du hast einen Unfall gehabt vor 3 Jahren, seitdem ist irgendwie dein rechtes Knie nicht mehr beweglich und Jesus heilt das gerade. Und hier in diesem Blog ist jemand irgendwie, du hast keine Ahnung was und Jesus heilt das gerade. Und ich war also total fasziniert. Ne? Es ist ja nicht mit dem Gebetsteam gebetet worden, das, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt da war, sondern es ist tatsächlich also meistens passiert, wenn Leute rausgerufen sind, dann sind sie sofort geheilt worden. Oder wenn es nicht sofort war, dann haben halt Leute, die drumherum gestanden haben, dafür gebetet und dann sind sie geheilt worden. Und das war so beeindruckend für mich. Ne? Und es war halt einfach, wie das eine wahnsinnige Kraft Gottes da war. Und es war unheimlich einfach, dafür zu beten und dafür zu glauben, weil einfach Gott so greifbar da war. Ja, nachher der Zeugnisteil, der war so abgefahren irgendwie. Also da 12 Leute durften, glaube ich, durch Zeugnis geben, weil es auch schon nach Mitternacht war. Und irgendwann musste man ja auch mal aufhören. Und da war so eine da von dem englischen Lobpreisteam, die Tänzerin war und die konnte nicht mehr tanzen, weil sie irgendwie auch so irgendwas am Bein hatte. Und Gott hatte sie geheilt und die ist da also heulend rumgehüpft irgendwie. Das war absolut Wahnsinn. Also ich habe noch nie gesehen, dass Leute solche Sachen machen können und so tanzen können. Und Jesus hat die halt einfach voll angerührt. So ein anderer war da, der seit 50 Jahren irgendwie einen steifen Nacken hatte, weil er als Kind mal irgendwo runtergefallen ist und seitdem irgendwie halt den Kopf nicht mehr drehen konnte. Und der konnte irgendwie den Kopf jetzt fast wie so eine Eule um 180 Grad drehen. Das ist natürlich auch alles vorgemacht und also total absolut beeindruckend. Ja, also wenn Gottes Kraft da ist in so einem Raum, dann ist alles anders. Und das ist, du merkst es im Publikum, du merkst einfach, wie da so eine Dichte da ist, wie vom Heiligen Geist. Du merkst es auch als Prediger, auf einmal ist es total leicht zu predigen, es fließt einfach und die Herrlichkeit ist da und es passieren einfach übernatürliche Sachen. Ja, und das ist toll. Also ich muss das einfach mal gestehen, ich bin ein Heiliggeist-Junkie und ich liebe alles, was mit Gottes Geist zu tun hat. Also ich kann auch mit nüchternen Zeiten klarkommen, aber ich mag das also viel mehr, irgendwie, wenn Gottes Geist so da ist, dass ich nur noch lachen kann und vielleicht auch mal ein bisschen umfalle oder sowas passiert. Also das finde ich total toll. Das muss nicht unbedingt sein, wenn das nicht da ist, dann kann man auch damit leben, aber ich liebe das, Gott körperlich zu spüren oder diese überbordende Freude vom Heiligen Geist zu haben. Also das ist richtig, richtig klasse. Ich habe mich bekehrt, irgendwie das war so zu der Zeit, wo gerade Toronto war. Das habe ich gehört, habt ihr auch ein bisschen mitgekriegt. Toronto ist eine relativ kleine Stadt in Kanada und da war damals eine ganz mächtige Ausgießung vom Heiligen Geist und es war irgendwie ganz viel mit Umfallen da und breit im Geist sein. Und ich hatte mich da gerade bekehrt und ich hatte noch nie von Toronto gehört, also echt Hand aufs Herz, hatte ich nie gehört. Und wir haben damals so haben wir Griechisch gelernt, weil wir dachten, das wäre irgendwie sinnvoll, um die Bibel zu verstehen. Also würde ich euch jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also man kann die Bibel auch in Übersetzungen lesen, das ist völlig legitim. Und wir haben uns halt einen Freitagabend getroffen, haben irgendwie noch ein paar Schnittchen zusammen gegessen und haben dann vorher gebetet vor dem Griechisch lernen und das hat irgendwie Poff gemacht und Gottes Geist ist voll eingeschlagen. Und das hatte keiner von uns je erlebt. Wir sind alle irgendwie gleichzeitig irgendwie umgekippt und war so eine Gegenwart Gottes da, wie wir es noch nie erlebt haben und haben eigentlich das ganze Wochenende bloß in Sprachen gebetet, gelacht und prophetische Eindrücke gehabt. Und auf einmal gucken wir auf die Uhr und es ist Sonntagabend. Und das war total abgefahren. Und das ging dann, ich weiß nicht, so 3 Wochen lang oder so. Ich war mal eine Woche, war ich komplett breit vom Geist und ich war damals in der Berufsschule und das war total anstrengend, weil ich die ganze Zeit bloß irgendwie lachend da gesessen habe und kein Wort von dem verstanden habe, was die Lehrerinnen gesagt haben. Und das war also total toll. Das ging halt so eine ganze Weile und ich glaube 2 Jahre später habe ich das erste Mal davon gehört, dass das wohl weltweit war, irgendwie, dass es in Toronto angefangen hat. Genau, da war noch so ein Charismatiker mal bei uns und sagte, das ist ganz neu. Und wir dachten so, hey, wieso ist das neu? Ist doch bloß der Heilige Geist, der ist seit 2000 Jahren da. Aber jedenfalls habe ich dann 2 Jahre später erst erfahren, dass das wirklich so ein globales Ding war, was Gott einfach gemacht hat. Und in der Zeit ist so viel passiert von Gott her und es war so einfach. Echt, es war so leicht, irgendwie mit Ungläubigen über Jesus zu reden, weil wir sowieso total voll waren. Und ich weiß noch, ich habe einmal beim Trampen einen kennengelernt, irgendwie der ist dann irgendwie, hat bei uns mitgemacht. Also irgendwie ganz lustig. Und wir steigen da ins Auto ein und sofort ist irgendwie das Gespräch über Jesus und der war total offen und war völlig begeistert davon. Also herrlich, bestimmt 6, 7, 8 Leute bekehrt so innerhalb von so ein paar Wochen und es war völlig entspannt. Und da habe ich meine erste Heilung erlebt. Und zwar von einem Überbein, so eine ganz sichtbare Heilung auch. Ein Überbein ist irgendwie so ein Ding. Weiß jemand, was das genau ist? Ja, irgendwie so ein Knorpel oder irgendwie so ein Teil, was kein Mensch braucht. Und der hatte davon, so ein Freund von mir hatte sowas am Finger, ich weiß gar nicht mehr an welchem Finger, und das war echt richtig groß und er konnte seinen Finger also nicht mehr biegen und war auch schon irgendwie so beim Chirurgen damit und wir haben so einen sehr schneidfreudigen Chirurgen bei uns in der Stadt und der sind die meistens. Also irgendwelche alternativen Sachen und so, vergiss es, also sofort wieder Skalpell rausholen und Blut sehen. Und der Termin war also auch schon klar und wir haben dann nochmal für ihn gebetet und er geht raus und wir zum Telefonieren und kommt Halleluja schreiend wieder rein und das Überbein ist weg. Und da jetzt natürlich mal so theologische Frage an euch, wo ist es hin? Ich habe keine Ahnung. Also es hatte zum Glück keiner von uns. Wäre natürlich irgendwie ganz schön skurril. Irgendjemand anders hat dann die ganzen Überbeine. Aber was? Genau. Na jedenfalls, also das Überbein war weg. Wir waren total begeistert. Der Arzt war sauer, komischerweise. Also man fragt sich ja immer, irgendwie, was Ärzte dann so darüber denken. Und er war so überhaupt nicht begeistert, als Lars dann da war und gesagt hat, irgendwie, dass Jesus ihn geheilt hat, weil er so gerne schneiden wollte. Also er war tatsächlich wohl ein bisschen ärgerlich darüber. Na jedenfalls, das war so das Erste, was ich damit erlebt habe. Und es baut mich bis heute auf, weil es halt sowas von sichtbar ist. Ne? Erst ist das Ding da und 2 Minuten später ist das Ding weg. Also herrlich. Ja, ganz viele solche Sachen erlebt. Und dann kam was für mich total Schreckliches. Nämlich auf einmal, von einem Tag auf den nächsten, hat es völlig aufgehört. Und ich meine, stellt euch meinen Schrecken vor. Ich dachte, das wäre normal, das wäre so das normale christliche Leben, dass alles irgendwie total einfach ist und jedes Gebet irgendwie mindestens 3 Tage später endlich erhört ist und dass das einfach alles übernatürlich ist und man immer irgendwie Gott merkt und alles voll super ist. Und auf einmal hört das auf. Und dann ist natürlich die große Frage, was machst du dann? Und wir haben einfach weitergemacht erstmal. Gedacht, so ja, man kann ja auch ohne Heiligen Geist lachen und getan, als ob das noch da wäre. Aber das war irgendwie komisch, das hat nicht so richtig geklappt. Also man versucht das dann so seelisch, das weiterzumachen, was der Heilige Geist übernatürlich macht, aber das hat also vorne und hinten nicht geklappt. Und für mich hat eine unglaubliche Frustphase angefangen dadurch. Also das waren 3 Jahre, die waren sowas von schrecklich, also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und in den 3 Jahren hat Jesus eigentlich immer nur das Gleiche zu mir geredet. Wenn er überhaupt mal was zu mir gesagt hat, war es immer nur, Storch, wenn es so bleibt wie jetzt und sich nie ändert, bleibst du dann trotzdem bei mir. Ja, und erst natürlich voll Glauben gesagt, na klar, Herr. Da denkt man ja auch noch, das dauert vielleicht mal 2 Tage. Ja, und dann gehen so die in der Wochen ins Land und irgendwann Jesus wieder, hey Storch, wenn es immer so bleibt, bleibst du dann trotzdem bei mir. Also ja, doch, werde ich wohl machen. Und dann ging das aber so weiter, irgendwie über Monate kein Gebet erhört, keinen Heiligen Geist gespürt, keine Erkenntnis in der Bibel gehabt, echt so langweilige Bibelzeiten gehabt, wo ich nichts verstanden habe und dachte, ey, was ist das für ein Buch? Und keiner sich bekehrt, irgendwie keiner wollte mit mir über den Glauben reden, nichts passiert. Und immer wieder haben wir diese Frage dann, hey, Storch, wenn es so bleibt, bleibst du dann wirklich bei mir? Also und irgendwie habe ich gemerkt, dass die Frage immer tiefer in mich eingedrungen ist und mich irgendwann wirklich am Kern erwischt hat. Und dass ich dann auch nur ganz ehrlich sagen musste, ich habe keine Ahnung. Ich würde es gerne, aber ich weiß nicht, ob ich es packe. Und dann hat sich zum Glück langsam das Blatt gewendet und es waren wieder Möglichkeiten, was für Gott zu machen. Und es war wieder, dass ich einen Heiligen Geist gespürt habe, wenigstens manchmal. Aber ich habe in der Zeit etwas gemerkt oder gelernt, was man in guten Zeiten mit Gott nicht lernen kann. Nämlich Vertrauen darauf, dass die Bibel wahr ist. Und Vertrauen darauf, dass es wahr ist, was Jesus sagt, Matthäus 28 am letzten, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, ganz egal, ob ich es merke oder nicht, aber ich weiß, er ist da. Und es hat mich sehr frei davon gemacht, Dinge sehen zu müssen und erleben zu müssen. Ich bin froh, wenn ich sie erlebe, aber ich muss sie nicht mehr haben, weil einfach ein Fundament da reingekommen ist, wie das ich weiß und wie das Dinge auch wahr sind, wenn ich es nicht spüre. Und das ist der nächste Punkt. Bei Heilung ist der Glaube wichtig. Und Glaube wird gerade in solchen Momenten wichtig sein, wo du nichts Übernatürliches merkst, wo du nichts von Gott merkst und wo du trotzdem daran festhältst und sagst, es ist aber so, so steht es in der Bibel und deswegen muss das stimmen. Das sind die Momente, wo Glaube wirklich aufgebaut wird. Und Glaube, das möchte ich mal sagen, wir definieren Glaube in Deutschland meistens vom Lateinischen herkommend und dann ist Glaube so, dass man etwas für wahr hält, dass man abnickt und sagt so, ja, ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber vom Griechischen her gedacht ist Glaube eine Beziehung zu Jesus, ist Glaube Vertrauen. Und Glaube wächst irgendwie da, wo man lernt, dass Gott zuverlässig ist. Ganz egal, ob ich was merke oder nicht, aber ich weiß, dass Gott zuverlässig ist. Da baut sich Glaube auf. Glaube ist eigentlich ein kindliches Vertrauen und es ist nicht irgendeine Leistung. Und ganz oft ist das so irgendwie, dass in christlichen Kreisen Glaube als etwas gesehen wird, was eine Leistung ist. Und ich habe das auch schon versucht. Ne? Dann ist Glaube halt, dass man jeden Zweifel beiseite drängt. Man betet irgendwie mit jemandem und wenn Zweifel kommt, dann sagt man sofort, ach Quatsch, da glaube ich nicht dran, den Zweifel tue ich weg, natürlich wird das jetzt passieren. Und dann kommt wieder irgendwie so ein Zweifel und man sagt wieder, ach komm, das geht weg. Und man versucht, eine Glaubensleistung zu bringen. Und das ist Quatsch. Glaube ist eigentlich irgendwie genau das Gleiche, was ein Kind hat. Dass es einfach vertraut, dass jeden Tag was zu essen da ist und dass sein Vater es nicht hinfallen lässt und dass diese ganzen Sachen, die eigentlich normal sind, dass es auch wirklich Vertrauen dazu hat. Und ich finde, dass Glaube bei uns oft viel zu verkrampft ist. Also ich glaube auch irgendwie an Proklamation und dass man irgendwie die Sachen ausspricht, die richtig sind, aber das ist immer noch nicht richtiger Glaube. Glaube ist eigentlich eine Herzenssache. Und ich habe noch nie ein Kind gesehen, irgendwie, das dann auf dem Arm seines Vaters gewesen ist, wenn es dann schon reden konnte, und dann die ganze Zeit gesagt hat, ich glaube und bekenne, dass Papa mich nicht fallen lässt. Ich glaube und bekenne, dass Papa mich nicht fallen lässt. Ich glaube und bekenne, irgendwie, dass ich morgen wieder was zu essen haben werde. Ich glaube und bekenne, irgendwie, dass meine Eltern mich lieb haben. Also das wäre sowas von verkrampft. Also irgendwie so ein Kind, das würdest du komisch finden. Hoffe ich. Also vielleicht ist das bei euch anders, aber jetzt so bei uns würde man sagen, das ist komisch. Und oft ist das ja so genau die Art, wie wir mit Gott umgehen. Also dass wir eigentlich durch die Art, wie wir beten und reden und Sachen bekennen, mehr zum Ausdruck bringen, dass wir Gott nicht vertrauen, als dass wir ihm doch vertrauen. Und das Ideal wäre dann eigentlich, dass Vertrauen einfach so eine ganz blinde Sache ist, dass du sagst, hey, natürlich wird Gott eingreifen. Ist doch klar, ist doch mein himmlischer Papa. Und das muss wachsen, das geht nicht über Nacht. Das ist schon so eine Sache, die einen Prozess normalerweise darstellt, der einige Jahre dauern wird. Aber das ist das Ideal, dass Glaube wirklich eine Sache ist, die einfach so nebenher läuft, die da ist, ein Grundvertrauen Gott gegenüber und nicht ein Grundmisstrauen Gott gegenüber. Und wenn das ist, dann ist das richtig schön, dann ist das eine richtig nette, entspannte Sache. Wenn man Glauben falsch versteht, dann wird das halt eine sehr komische Sache. Wenn das so ein religiöser Glaube ist, dann kann ich auch jeden verstehen, der sagt, irgendwie, dass Glaube nicht besonders bedeutend ist im Heilungsdienst. Aber ich meine, dass die Bibel eigentlich irgendwie eine ganz andere Sprache spricht. Von den ungefähr 20 langen Heilungen, die berichtet sind von Jesus, ist der Glaube in mehr als der Hälfte der Fälle oder ungefähr der Hälfte der Fälle ganz ausdrücklich erwähnt. Immer wieder so Sachen wie, dein Glaube hat dir geholfen. Die blutflüssige Frau zum Beispiel fasst Jesus an und wird dadurch geheilt, dass Kraft von ihm fließt und er dreht sich nachher um und sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und immer wieder diese Sachen, dein Glaube hat dir geholfen. Also dieses Vertrauen zu Gott ist wichtig. Und eine Stelle, die da ganz entscheidend ist, Markus 6, die möchte ich euch mal vorlesen. Da heißt es, dass Jesus aufbrach und in seine Heimatstadt kam und seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in einer Synagoge. Und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten, woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen, nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Jesus zog danach durch die benachbarten Dörfer und lehrte. Also offensichtlich hat selbst Jesus selber darunter gelitten, dass wenn mehrheitlich Unglauben in den Versammlungen war, dass Gott nicht so wirken konnte. Also immerhin, er konnte immer noch ein paar Leuten die Hände auflegen und sie heilen. Das ist mehr als heute oft in den Gemeinden ist. Also tatsächlich scheint für viele Gemeinden so der Nazareth-Level an Glauben schon eine Herausforderung zu sein und ein willkommenes Ziel zu sein. Aber was Jesus darüber sagt, ist eigentlich sehr negativ. Zwar sah das für die Leute aus, wie dass er große Wunder getan hat, aber von der himmlischen Perspektive aus war es einfach nur, dass Jesus ein paar Leute geheilt hat und es ist nicht das passiert, was Gott eigentlich passiert haben wollte. Also ist es tatsächlich so, dass so ein kollektiver Unglaube Gottes Kraft ausschließen kann und dafür sorgen kann, dass etwas nicht passiert, während umgekehrt auch viel Glaube dazu führen kann, dass Sachen einfach besser laufen. Und im Grunde kann man sich das ja vorstellen, ne? Also ich stelle mir das immer so vor, wenn ich in eine Versammlung komme und predige und alle sitzen mit verschränkten Armen da und sagen, was willst du eigentlich von uns, dann macht das keinen Spaß, also weder denen noch mir und es wird auch nicht besonders viel passieren. Aber wenn du in so eine Versammlung reinkommst als Prediger und alle sind irgendwie schon total gehypt und sagen, boah, heute ist der Tag des Heils, heute wird richtig was passieren und wir sind ganz überzeugt davon, Gott wird durchbrechen und alles wird irgendwie total super sein und die Leute hält schon kaum noch auf den Stühlen irgendwie voll Begeisterung, ey, dann ist das so einfach zu predigen und einen Gottesdienst zu machen und dann ist eigentlich auch klar, wie das danach irgendwie was vom Heiligen Geist kommen wird, da ist schon so ein Knistern der Atmosphäre da, weil einfach so viel Erwartung da ist. Und da hat Jesus genauso drunter gelitten wie heute auch jeder Prediger. Und dann ist es aber interessant, was Jesus danach gemacht hat. Er hat nämlich nicht einfach nur verzweifelt und gesagt, so ja, die Leute in Nazareth, die sind halt so irgendwie komisches Lumpenpack und ich gehe woanders hin, sondern er ist durch die ganze Gegend gezogen und hat gelehrt. Und das ist die Möglichkeit, den Glauben wieder aufzubauen. Das ist wieder Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes des Christus. Und deswegen ist Jesus einfach umhergezogen, hat den Glauben aufgebaut. Und ich vermute mal, dass wenn er danach wieder an dem gleichen Ort gewesen ist, dass dann wesentlich mehr Glauben da war und dass dann das Übernatürliche auch besser fließen konnte. Und deswegen ist es für mich zumindest eine wichtige Sache, auch am Glauben zu arbeiten. Wir machen das bei uns in der Gemeinde so, dass wir Glaubenskurse anbieten für chronisch Kranke. Dass wenn das nicht klappt mit Beten, dass wir uns dann halt über Monate irgendwie treffen, so einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen und einfach alle Heilungsgeschichten in der Bibel durchgehen und zusammen beten und halt ganz viel Wort Gottes irgendwie reinpumpen, damit einfach mehr Glauben da ist und mehr Vertrauen wieder rein, dass Jesus das macht. Und wir haben auch tatsächlich gute Ergebnisse damit. Also es ist tatsächlich so, dass dann die Leute auch irgendwann angerührt werden und dass dieser Glaube eine Tür öffnet und dass dann Gottes Kraft auch mehr durchgreifen kann. Und ich meine, das ist so das, was wir machen können. Also wenn wir uns weiter in den Heilungsbereich reinarbeiten, dass wir uns mehr mit Gottes Wort auseinandersetzen, voll werden mit dem Wort Gottes, dass es reichlich unter uns wohnt, wie Kolosser 3, Vers 15 oder 16 sagt. Und dass wir einfach so voll irgendwie mit Gottes Wort sind, dass wir immer mehr Überzeugung gewinnen, dass Gott einfach das Übernatürliche machen will. Und das Fazit des Ganzen ist, dass der Heilungsdienst überhaupt nicht im luftleeren Raum schwimmt. Es hat etwas zu tun mit der Gesamtheit des Lebens, es hat etwas dazu mit zu tun, wie du dein Leben lebst und wie mit Heiligkeit. Es greift irgendwie in andere Bereiche rein, in seelsorgerlichen oder psychologischen Bereich, in den Bereichen wie der normalen Schulmedizin. Und es ist nichts, was man völlig isoliert sehen sollte, sondern was immer gesund ist, wenn es Teil des Ganzen ist. Und wenn das so übertrieben ist, dass eine Sache nur noch gilt, dass man nur noch irgendwie durch so einen Touch Gottes geheilt werden darf oder dass es nur durch Ärzte ist oder dass es nur irgendwie alles immer dämonisch oder seelisch ist, also dann ist was schief, dann ist irgendwas in der Schieflage und es entwickelt sich nicht gesund. Und das Ideal wäre eigentlich, dass wir alles auf dem Schirm haben, dass wir zusammenarbeiten können mit anderen Disziplinen und ich glaube, dass Gott dann auch tatsächlich den Sieg geben wird. Eine Sache, die ich nicht aufgezählt habe, möchte ich aber auf jeden Fall nochmal eben nennen, ist natürlich Gebet. Also jetzt fürbittendes Gebet, dass man auch mit der ganzen Gemeinde mal für Kranke betet oder dafür betet, dass man mehr in den Heilungsbereich reinkommt. Also einfach wie das ganz Klassische, sich mit Leuten treffen und richtig beten. Ingolf Elzel, der war Präses vom BFP, so ein Pfingstbund, und der hat mal einen total schönen Satz gesagt, hat gesagt, gegen chronische Krankheiten hilft nur chronisches Gebet. Den finde ich richtig gut und den setze ich dann quasi ans Ende. Also Gebet ist gut und gerade bei chronischen Krankheiten fangt an, chronisch zu beten. Lasst euch das nicht gefallen. Wir sollten es echt nicht gefallen lassen, dass viele unter uns krank sind, sondern lieber irgendwie richtig daran arbeiten und dafür beten, dass Gottes Herrlichkeit reinkommt und dass Heilung kommt. Ja, Amen. Ich bin durch mit dem Teil und würde dann gerne eigentlich für Fragen eröffnen, weil ich mir vorstellen kann, dass ich vielleicht einiges gesagt habe, das unklar ist oder komisch rübergekommen ist oder halt einfach auch sich Fragen aufgetan haben, so durch den Vortrag oder was Gott euch gesagt hat. Und dann würde ich gerne mit euch ins Gespräch kommen. Es ist immer möglich, dass ich eine Frage nicht beantworten kann, aber wahrscheinlich ist es nicht.
Na, wegen Salbung würde mich interessieren, es hat sich bei deiner Erklärung nicht so angehört, aber würdest du denken, das wäre Gabe? Ist das, man hört das Wort oft, aber eigentlich weiß ich nicht so richtig, weil Gabe fehlt ja jetzt da und die Gabe der Heilung ist ja irgendwie aufgeführt auch.
Ja, das ist ein schwieriger Punkt. Also 1. Korinther 14 listet Gaben der Heilungen, also beides ist im Plural. Und es ist die einzige Stelle, die von einer Heilungsgabe überhaupt redet in der ganzen Bibel. Und es gibt so in der Literatur, also wenn du dich richtig reinliest, wirst du merken, es gibt so zwei Lager. Die eher charismatisch Orientierten, die sehr viel über den Heiligen Geist reden, reden nie über eine Gabe der Heilung, sondern sie reden immer über Salbung. Und die eher evangelikal oder auch katholisch ausgelegten Theologen, die reden immer eher über die Gabe und nicht über Salbung. Und ich glaube, dass aber eigentlich wahrscheinlich beide ungefähr das Gleiche meinen, nämlich, dass es einfach Leute gibt, die in dem Bereich mehr von Gott gebraucht werden als andere. Ich meine, dass jeder Christ heilen kann, einfach weil in jedem von uns der Heilige Geist ist und weil es halt auch so ganz universelle Stellen gibt, ne? Also Jesus hat den Missionsbefehl gegeben und in der Fassung von Matthäus kennt den ja fast jeder auswendig, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Aber der gleiche Missionsbefehl in der Form, wie Markus ihn gehabt hat, gibt noch so die Methode an, wie das funktionieren kann. Und da heißt es dann in Markus 16, dass denen, die gläubig geworden sind, folgende Zeichen folgen. Sie werden in fremden Sprachen beten, verschiedene andere Sachen machen und das Letzte, was aufgezählt ist, ist, Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird entweder besser mit ihnen gehen oder es wird ihnen gut gehen, je nach Bibelübersetzung. Also, dass es schon irgendwie ein Auftrag ist für alle Christen, auch Leute zu heilen, aber ich meine schon irgendwie, dass es welche gibt, die Gott übermäßig da drin benutzt und da würde ich dann vermuten, dass das so eine Gabe der Heilung ist. Klassisch wird das auch so ausgelegt, also der Plural da drin, also nur als Randbemerkung, falls es euch interessiert, dass es komischerweise immer Leute gibt, die bestimmte Krankheiten besser wegbeten können als andere. Also es gibt tatsächlich irgendwie Leute, die haben irgendwie eine Erfolgsquote bei Tauben von 99%, aber es wird kein Blinder geheilt. Also ganz komische Sachen, die da so passieren. Und da wird das oft so mit dem Plural in Verbindung gebracht, dass es Gaben der Heilungen sind, weil es verschiedene Heilungen gibt und dann teilweise Leute gibt, die über bestimmte Krankheiten besonders viel Autorität haben und über andere dann halt weniger. Beantwortet das deine Frage?
In der Geschichte von dem mondsüchtigen Kind oder epileptischen Kind, da haben die Jünger so ein bisschen versagt, du hast dann Pfeifen gesagt. Da ist so ein Satz eingefügt, diese Art geht nur durch Fasten und Beten weg. Hast du damit Erfahrungen oder der Satz soll ja später eingefügt worden sein?
Ja, genau, der Satz ist nicht in allen Übersetzungen drin, das liegt daran, dass es aus dem alten Grundtext ist und wir mittlerweile andere Grundtexte für die Übersetzungen verwenden. Aber das Interessante ist ja erstmal, wie Jesus hat das gesagt, also gehen wir mal davon aus, dass er das gesagt hat, aber er hat ja in dem Moment nicht gefastet und auch nicht gebetet, sondern hat einfach das Kind befreit. Und das heißt für mich irgendwie, dass geistliche Vollmacht irgendwie etwas mit Gottes Nähe zu tun hat, die man natürlich mir durch Fasten und Beten kriegt, aber dass es in dem akuten Fall vielleicht gar nicht nötig ist, jetzt noch zu fasten und zu beten, wenn man einfach vorher schon gefastet und gebetet hat. Also Fasten und Beten ist für mich einfach eine Möglichkeit, irgendwie die Hingabe an Gott zu stärken, Gott besser kennenzulernen, sodass man dann in solchen Momenten, wo man es braucht, auch entsprechend vorbereitet ist und in der Kraft schon lebt, dass man diese Menschen dann eben auch befreien kann. Und tatsächlich ist das auch so irgendwie, dass eigentlich die allermeisten Leute, die effektiv in Heilungsdienst reingekommen sind, jetzt mal so ein paar Ausnahmen, die scheinbar Naturtalente waren, mal rausgenommen, aber die allermeisten von denen haben lange Phasen gehabt, in denen sie gefastet haben, gebetet haben und wie richtig hinter Gott her gewesen sind. Und es ist dann in solchen Phasen eben passiert, dass die geistliche Vollmacht auch gewachsen ist. Also das liest du fast in jeder Biografie. Also ich würde das auch jedem empfehlen, ne? Wenn du da richtig hinterher bist, irgendwie, dann nimm dir auch mal Zeit, vielleicht mal eine Woche irgendwo ins Kloster gehen oder Jugendherberge und mal eine Woche nichts essen oder gut, vielleicht anders fasten, so je nachdem, um einfach irgendwie näher irgendwie an Gott ranzukommen und in diese ganze Thematik reinzukommen. Also das hilft auf jeden Fall, Hingabe ist echt sehr, sehr wichtig. Eine Geschichte irgendwie Smith Wigglesworth, den habe ich gerade schon erwähnt, das ist echt so einer meiner absoluten Heroes, also der ist so krass irgendwie in dem Bereich gewesen und er ist relativ alt eigentlich gewesen, als er richtig losgelegt hat, also muss schon über 50 gewesen sein, ich weiß gar nicht genau und ja, nein, ich meinte das auch eher so in dem Dreh irgendwie, ne, dass man ja irgendwie komischerweise oft meint, man fängt mit 20 an oder so, ne, aber oft ist das halt auch viel später. Wie komme ich da jetzt wieder raus aus der Nummer? Ja, ich glaube auch nicht. Das ist echt gemein. Also man hat als Prediger immer so diesen Fettnapf da und irgendwann tritt man rein. Also es ist einfach so. Also sorry, ich meinte das nicht böse. Und er war Analphabet, als er zum Glauben gekommen ist und hat dann mit der Bibel lesen gelernt. Und er hat also zeitlebens nichts anderes gelesen als Bibel. Kein einziges anderes Buch, keine Zeitung und gar nichts. Und es gibt eine total tolle Geschichte von ihm. Das ist so eine meiner Lieblingsstories. Da kommt also einer seiner späteren Mitarbeiter und Biografen, Lester Sumrall, kommt zum ersten Mal zu dem schon unglaublich berühmten Smith Wigglesworth, der schon irgendwie 10 Totenauferweckungen hatte in seinem Dienst und weit über England bekannt ist. Und er kommt also zu ihm und steht vor der Haustür und richtig klassische englische Erscheinung. Er hat so sein Bowler-Hat irgendwie unterm Arm und seinen Regenschirm und unterm anderen Arm die Tageszeitung. Und Smith macht ihm die Tür auf. Ohne irgendeine Begrüßung sagt er, du kannst reinkommen, das Ding bleibt draußen. Also das Ding, und erkennt so, dass Smith die Tageszeitung nicht drin haben will, weil er so viel Welt nicht in seinem Haushalt duldete, dass jemand die Tageszeitung mit reinbringt. Und dann, wenn das bis dahin schon skurril ist, es wird noch schlimmer. Lester Sumrall setzt sich und will sich gerade vorstellen und Smith sagt, wir lesen jetzt erstmal Bibel. Und er so, okay. Setzt sich hin, Smith liest eine halbe Stunde aus der Bibel vor. Dann hebt Lester Sumrall wieder an, möchte seinen Namen sagen und Smith sagt, nein, wir beten jetzt. Und kniet sich hin und betet eine halbe Stunde. Dann will der arme Mann wieder seinen Namen sagen und Smith sagt so, nee, wir lesen Bibel. Und liest wieder eine halbe Stunde Bibel, dann kommt seine Tochter rein und sagt, hey, Papa, Mittagessen ist fertig. Und sie setzen sich halt an den Mittagstisch, es wird nach englischer Sitte schweigend gegessen. Und nach dem Mittag erhebt Smith sich und sagt, junger Mann, Sie können gerne wiederkommen, aber ich muss jetzt weg. Und er hat noch nicht mal seinen Namen gesagt. Und er beschreibt das dann auch so schön und sagt, dass er sich natürlich echt so ein bisschen verarscht vorgekommen ist. Aber dann geht er irgendwie ein paar Meter über die Straße und merkt, dass irgendwas in seinem Innern sich verändert hat. Und dass Gott irgendwie auf eine Weise bei ihm ist wie noch nie zuvor. Und dass der Besuch bei Smith sich absolut gelohnt hat. Ja, und das ist für mich irgendwie was Fasten auch ist. Also Fasten ist ja nicht nur, man isst nicht, sondern Fasten ist ja auch, man lässt Welt raus. Und es ist, glaube ich, einer der größten Killer für geistliches Leben ist, wenn du zu viel Welt in dir drin hast. Ich habe das mal eine Weile ausprobiert. Irgendwie wir haben früher immer viel Fernsehen geguckt, machen wir ja phasenweise auch. Also jetzt nicht Fernsehen, sondern Video. Und wir haben irgendwie immer Akte X geguckt. Finde ich voll super. Irgendwie so eine Mystery-Serie mit Monstern und so. Und komischerweise, irgendwie ganz oft bin ich dann morgens aufgewacht und hatte noch irgendwelche Monsterfiguren im Kopf und hatte offenbar von sowas geträumt. Und dann habe ich mal eine ganze Weile das anders gemacht und habe jede Nacht, bevor ich geschlafen habe, habe ich eine Predigt gehört und bin morgens irgendwie ganz oft mit Jesus-Gedanken aufgewacht und war schon richtig irgendwie gekickt in den Tag gegangen und hatte offenbar dann im Schlaf über das nachgedacht oder was auch immer da passiert ist, was ich vorher gehört habe. Und das waren irgendwie auch Phasen, wo ich also eine ganze Menge geistliche Kraft mehr hatte als in den Akte X-Phasen. Und nichts gegen Akte X, wir gucken es gerade schon zum zweiten Mal, also es ist auch bestimmt nichts Böses. Aber es macht schon etwas mit dir. Ne? Wenn du viel Welt in dir drin hast, dann wirst du dich viel darum drehen. Wenn du umgekehrt viel von Jesus in deinem Leben hast, dann wird das etwas mit dir machen. Ich höre zum Beispiel normalerweise morgens keine Nachrichten, weil ich gemerkt habe, dass das beschäftigt mich den ganzen Tag über. Aber wenn ich morgens eine Bibelkassette höre, dann beschäftigt mich das auch den Tag über, aber auf eine bessere Weise. Und ich finde auch, das ist Fasten, das hat was mit Hingabe zu tun. Noch was? Tada.
Paulus spricht im Korintherbrief zu den Korinthern über das Abendmahl. Und da gibt es, dann sieht er einen Zusammenhang zwischen dem, bei Luther heißt es, glaube ich, unwürdig, das Abendmahl essen und krank sein. Er sagt den Korinthern, ihr habt viele Kranke unter euch und einige sind auch gestorben. Und vorher spricht er, dass ihr das, dass die Korinther das Abendmahl unwürdig irgendwie auf sich nehmen oder aufnehmen. Kannst du zu der Stelle was sagen?
Ja. Ich wollte sie immer vorlesen. Ich habe jetzt hier nur eine Einheitsübersetzung, die ist nicht ganz so exakt, aber das wird ja wahrscheinlich auch reichen. Tja, ist eine ganze lange Stelle. Ich lese mal einfach die ganz lange Stelle vor. Wenn ich schon Anweisungen gebe, das kann ich nicht loben, dass ihr nicht mehr zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Zunächst höre ich, dass es Spaltungen unter euch gibt, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt. Zum Teil glaube ich das auch. Denn es muss Parteiungen geben unter euch. Nur so wird sichtbar, wer unter euch treu und zuverlässig ist. Was ihr bei euren Zusammenkünften tut, ist keine Feier des Herrenmahls mehr. Also Abendmahl wird ja als Herrenmahl übersetzt. Denn jeder verzehrt sogleich seine eigenen Speisen und dann hungert der eine, während der andere schon betrunken ist. Da würde ich auch mal gerne Mäuschen spielen. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder verachtet ihr die Kirche Gottes? Wollt ihr jene demütigen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Fall kann ich euch nicht loben. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus der Herr nahm in der Nacht, als er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich selbst das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Deswegen sind unter euch viele schwach und krank und nicht wenige von euch sind schon entschlafen. Ja, der Rest auch noch eben. Gingen wir mit uns selbst ins Gericht, dann würden wir nicht gerichtet. Denn wenn wir jetzt vom Herrn gerichtet werden, dann ist es eine Zurechtweisung, damit ihr nicht zusammenkommt mit der, nicht zusammen mit der Welt verdammt werden. Wenn ihr also zum Mahl zusammenkommt, meine Brüder und Schwestern, wartet aufeinander. Wer Hunger hat, soll zu Hause essen, sonst wird die Zusammenkunft, wird es eine Zusammenkunft zum Gericht. Weitere Anordnungen werde ich treffen, wenn ich komme. Da hat bestimmt der eine oder andere sich nicht mehr auf den nächsten Besuch von Paulus gefreut. Also Elberfelder übersetzt irgendwie, wer den Leib des Herrn nicht recht unterscheidet, ist ein bisschen sperriger, aber genauer. Im Griechischen ist das Diaphero und das heißt also eigentlich tatsächlich, wer den Leib des Herrn nicht richtig unterscheidet. Und meine persönliche Auslegung davon, das ist auch natürlich von vielen anderen auch, ist, dass ja das Abendmahl aus zwei Teilen besteht. Es ist das Blut da, das symbolisiert ist durch den Wein, und es ist der Leib des Herrn da, der symbolisiert ist durch das Blut, durch das Brot. Brot. Genau. Blut, Brot, so ähnlich vom Wort her. Und wir betonen ja komischerweise meistens das Blut, und das ist ja auch irgendwie ganz klar, es ist das Blut des Bundes, und wir durch das Blut Jesu treten wir in diesen Bund mit Jesus ein. Aber ich meine, dass es hier hauptsächlich um das Brot geht, nämlich um den Leib. Und meine Auslegung ist, dass es zu Jesaja 53 gehört, und wir das einfach Jesus an seinem Leib unsere Krankheiten getragen hat und diese ganzen Sachen, und dass eine falsche Erkenntnis darüber, dass der Leib des Herrn heilende Konsequenzen hat, dazu führen kann, dass man nicht das Opfer Jesu in diesem Punkt annimmt. Und mir scheint das auch irgendwie genauso zu sein, wie dass wir viel über Sündenvergebung reden, aber dass es kaum irgendwie Gemeinden gibt, die einen Zusammenhang darstellen zwischen Abendmahl und körperlicher Heilung. Ein paar gibt es, also ich habe einige Gemeinden kennengelernt, wo immer Abendmahl dann auch irgendwie zelebriert wird, wenn es um Heilungsgottesdienste geht und wo dann auch gerade irgendwie dann beim Abendmahl tatsächlich auch Heilung passieren. Und so sehe ich eigentlich mit diesem Zusammenhang da, dass wir das eine irgendwie zwar sehr wertschätzen, dass wir das andere aber nicht unterscheidend wertschätzen und nicht diese Erkenntnis haben, irgendwie dass dieser gebrochene Leib Jesu dafür gebrochen ist, irgendwie dass Krankheiten getragen worden sind und dass Heilung darin möglich ist. Und das ist für mich eigentlich auch so die einzige wirklich schlüssige Erklärung, wie das da halt einfach, wo diese Erkenntnis fehlt, ist es klar, wie dass Leute krank werden und sogar entschlafen, weil einfach keine ordentliche Erkenntnis mehr über das Opfer Jesu und dann Zusammenhang mit Heilung ist. Klassisch wird es natürlich etwas anders ausgelegt. Entweder da wird dann halt, wie gesagt, dass halt persönliche Sünde, die man zum Abendmahl mitbringt, dass sie irgendwie dazu führt, den Leib zu schwächen und Leute krank macht. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, weil einfach wie das Abendmahl so ein starkes Symbol irgendwie für Vergebung ist, dass es ja im Grunde schon heißt, gläubig das Abendmahl anzunehmen, heißt ja schon, sich auf die Vergebung Jesu zu stellen. Und es wäre dann komisch, wenn man irgendwie mit offensichtlicher Sünde nicht am Abendmahl teilnehmen kann, weil dann das ja dann schon fast von der Vergebung ausschließen würde. Also da meine ich eher irgendwie, dass dann Abendmahl, wenn ich es tatsächlich gläubig annehme, eher dazu führt, irgendwie, dass noch Vergebung da kommt oder ich mir der Vergebung noch bewusster werde. Ein ganz wichtiger Schlüssel übrigens auch, dass man sich selber richtet oder dass man selber irgendwie auch darüber nachdenkt, was bedeutet denn das Abendmahl für uns? Und dass es nicht die Aufgabe der Gemeindeleitung ist, jetzt da zu gucken, wer denn eigentlich in der Gemeinde unwürdig ist, am Abendmahl teilzunehmen. Also das ist, finde ich, immer ganz schrecklich. Also es gibt ja irgendwie so ein paar theologische Richtungen, bei denen das so ist. Da müssen die Ältesten abnicken, ob jemand zum Abendmahl kommen darf oder nicht. Und das ist ja eine Aufgabe, die kannst du als Leiter überhaupt nicht wahrnehmen. Das ist ja völlig unmöglich. Du kannst den Leuten ja nur vom Kopf gucken. Also es geht dann natürlich eher darum, dass man selber dann guckt, was heißt es denn eigentlich für mich? Gibt es jetzt irgendwelche Gründe, warum ich nicht teilnehmen möchte? Meines Erachtens sollte es eigentlich keine geben, aber irgendwie, dass man sich selber richtet, selber irgendwie auch den Leib des Herrn schätzen lernt, wie in diesem Punkt und an Heilung glaubt und selber eben auch eine Bedeutung darin hat, dass das Blut Jesu für einen vergossen worden ist. Gut. Übrigens, was auch für Hermanns heißt, irgendwie ein ganz wichtiges Ding, also er hat mehrere Predigten über das Abendmahl in dem Zusammenhang gehalten und es gibt also auch noch viele Kassetten davon, also falls ihr mal Bock habt, guckt mal bei ecclesia.de ist das, glaube ich, nach, da kann man Kassetten drüber bestellen und es ist echt voll interessant. Hermann Zeiss, Zais. Und es ist auch lustig, das ist ein richtiger Evangelist, der ist unfreundlich, ohne Ende und wahnsinnig laut. Also wenn du mal hören willst, wie man ein 50er-Jahre-Mikro übersteuert, dann Zeiss. Noch was? Ich wollte da noch mal eben eins nachschieben. Also ich weiß nicht, ob das da bei dem Dämonisch-Punkt irgendwie vielleicht falsch rübergekommen ist. Also ich bin nicht der Meinung, dass Epilepsie immer dämonisch sein muss. Ne? Also in dem Fall war es das, aber ich denke es... Man kann das ja auch mittlerweile ganz gut diagnostizieren. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo Neurotransmitter fehlen, also wo man auch dann tatsächlich was mit Medikamenten gegen machen kann. Also es scheint also definitiv auch eine ganz normale organische Ursache zu haben und muss nicht unbedingt jetzt irgendwie etwas Dämonisches sein. Also nicht, dass ihr jetzt meint, dass jeder, der Epilepsie hat oder irgendwelche Geisteskrankheiten hat, dann immer irgendwie besessen ist. Oder das wäre also nicht das, was ich sagen wollte. Habe ich mich so gut ausgedrückt oder was? Bin ich ja beruhigt.
Also ich sehe einen Zusammenhang auch zwischen Dämonisch und Sünde. Und zwar vor 10 Jahren war ich in Berlin zum Heilungsgottesdienst gewesen und da hat mir der mich da geheilt hat, gesagt, auf dir liegen Flüche und deine Eltern oder deine Vorfahren haben mit dir also Sachen gemacht, von denen du keine Ahnung hast. Und die Leute sind, weil sie nicht mehr wussten, wie sie mich zur Heilung bringen sollten, zum Böten gegangen. Und dieses Ganze, was da im Nachfeld war oder im Vorfeld war, davon wusste ich nichts. Und der konnte mir genau sagen, was auf mir liegt, ja. Und es wurde mir vergeben, ich wurde befreit und konnte auch den Leuten, die mir das angetan haben, im Nachhinein vergeben. Die waren schon tot gewesen, aber da sehe ich einen Zusammenhang auch in der vorigen Generation, dass man es auch vergibt und Befreiung hat. Also ist für mich total wichtig.
Ja. Ja, also. Dankeschön. Ich merke gerade, ich will da, glaube ich, noch mal eben was zu sagen. Wir sagen hier die ganze Zeit besessen und so, und das ist ja eigentlich ist das ein Wort, das kommt in der Bibel nicht vor. Also sowas wie Besessenheit möchte ich auch eigentlich mal meinen, gibt es eigentlich nicht. Also im Griechischen ist immer von dämonisiert die Rede. Und das heißt also unter einem gewissen Einfluss stehen. Aber es ist natürlich nicht irgendwie das, gerade wenn du Christ bist, irgendwie, dass es irgendwelche Dämonen gibt, die dich total besitzen und dich fremdsteuern. Also das wäre eigentlich völlig unmöglich. Gibt da für mich eine Schlüsselstelle, das ist in Markus 1 und 23. Und da heißt es, in ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war, sagt hier tatsächlich die Einheitsübersetzung. Und er begann zu schreien und dann macht Jesus ihn nachher frei. Und im Griechischen heißt es, dass es ein Mann war, der in einem unreinen Geist war. Also der hatte quasi eine Inspiration einfach von einem unreinen Geist. Und das war nicht wahrscheinlich noch nicht mal, dass der immer da drin war, sondern der Geist hat irgendwie einen Zugriff auf ihn und er war kein Besitztum dieses Geistes, sondern er war halt einfach eine Inspiration. So wie du im Heiligen Geist bist und auf einmal hörst irgendwie was von Gott, ist es halt auch möglich, dass man das gleich irgendwie mit einer dämonischen Macht hat, aber es ist nicht so wirklich Besessenheit. Also ich möchte irgendwie gerne so das rausnehmen, weil das ist so ein starkes Wort und das ist auch wieder was so richtig Angst macht. Und das ist echt absolut unbiblisch. Es ist völlig unbiblisch. Das Griechische ist einfach Daimonizomai und das heißt einfach, da du bist unter einem Einfluss. Und das ist auch schon alles. Und man kann sich auch gegen solche Einflüsse natürlich auch wehren. Also je nachdem, wie stark das ist, wie lange man schon damit gelebt hat und damit kooperiert hat, ist es natürlich schwieriger, als wenn das was ist, was vielleicht nicht so stark ist. Aber es ist natürlich möglich, sich auch irgendwie so dagegen zu wehren. Also es ist keine totale Fremdsteuerung. Was du da gerade gesagt hast mit Flüchen, irgendwie ist auch definitiv wahr, aber ist so ein Bereich, wo ich eigentlich total wenig von verstehe. Also ich hatte das selber mal erlebt, also kurz nachdem ich Christ war, konnte ich nicht beten, weil ich immer irgendwie so ein Bild aus einem Horrorfilm vor Augen hatte, den ich damals sehr, sehr oft geguckt habe, der Exorzist, auch so ein ganz fieses Ding. Und es hat jedes Mal, wenn ich Augen zugemacht habe, habe ich eine Szene irgendwie daraus gesehen und ich konnte mich echt nicht auf Jesus konzentrieren. Und dann haben ein paar Leute mit mir gebetet und einer sagt irgendwie, ja, da hätte mich auch irgendwer verflucht. Und die haben dann dafür gebetet, haben das gebrochen und das ist weg gewesen von dem Tag an. Also ich habe es nie wieder gehabt, konnte danach richtig entspannt beten. Also es ist schon so, dass sowas auch Einfluss haben kann auf uns. Also gerade vielleicht, wenn deine Eltern irgendwie super viel Negatives über dich ausgesprochen haben, dass das auch wirklich eine Macht über dich hat. Zum einen, weil du es natürlich auch selber glaubst, wenn das jetzt als kleines Kind passiert ist und zum anderen auch, weil Worte einfach eine geistliche Macht haben und dann kann es wirklich sein, dass man das erst brechen muss und dass dann irgendwie die Heilung kommt. Ist so ein Bereich, das packe ich in Seelsorge rein, also das müssten Seelsorger eigentlich drauf haben, sich da auch mit sowas auszukennen, aber ich bin selber irgendwie kein großer Experte, deswegen bin ich da jetzt nicht so tief reingegangen, das auch noch zu erwähnen. Ja, die Mittagspause fängt in einer Viertelstunde an und dann kommt auf jeden Fall...